Die Digitalisierung verändert, wie wir Öffentlichkeit erleben, wie politische Debatten geführt und wie Entscheidungen getroffen werden. Die enge Verzahnung von Technologieunternehmen und Politik zeigt sich aktuell besonders deutlich. Ich war gerade in den USA und dort im Zuge der neuen US-Präsidentschaft kann man genau das wahrnehmen. Genau deshalb braucht es eine kritische Auseinandersetzung mit digitalen Technologien und ihrer politischen Dimension. Im House of Participation Podcast, dem Hopcast, bringen wir Menschen aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammen, um genau darüber zu sprechen, wie gestalten wir eine digitale Demokratie, die diesen Namen auch verdient. In dieser Folge geht es um die politische Seite der Digitalisierung und um die Frage, welche Kompetenzen es braucht, um in einer digital geprägten Welt kluge Entscheidungen zu treffen. Unser Gast ist Dr. Tobias Lindner, Staatsminister im Auswärtigen Amt. Das Gespräch haben wir bereits am 16. Oktober 2024 in seinem Büro geführt, in einer Atmosphäre, die nicht nur durch seine politische Rolle, sondern eben auch durch eine persönliche Verbindung geprägt war, denn Tobias Lindner hat bei Christoph Weinhardt am Karlsruher Institut für Technologie studiert. Christoph Weinhardt, bei dem ich promoviert habe, führt auch große Teile des Interviews mit mir zusammen. Wir reden über die Rolle von technologischem Wissen in der Politik, über digitale Souveränität und darüber, wie sich Staaten gegen Desinformation und digitale Einflussnahme wappnen können. Wie kann Politik mit der rasanten technologischen Entwicklung Schritt halten? Und wie sieht eine digitale Zukunft aus, die demokratische Werte nicht nur schützt, sondern aktiv stärkt? Es ist ein offenes Gespräch darüber, wie wir die digitale Zukunft nicht nur erleiden, sondern auch aktiv gestalten können. Ich wünsche euch mit der Episode viel Freude.
Hopcast. Partizipation und Demokratie im digitalen Zeitalter.
Vielen Dank, dass wir kommen durften und mit dir heute über die Rolle der Wirtschaftsinformatik sprechen können. Und da sind wir auch ganz happy, dass wir jemanden kennen, einen Alumni des KIT, der eben als Staatsminister im Auswärtigen Amt hier aktiv ist. Und du kommst ja aus Karlsruhe, studienmäßig,
also akademisch. Genau, also ich bin dort geboren.
Mhm. Ach, auch?
Bin dann in der Südpfalz aber groß geworden. Ich sage immer, ich habe es zum Studieren dann lediglich 10 Kilometer über den Rhein geschafft, um ehrlich zu sein. Ja. Aber dann in Karlsruhe akademisch groß geworden.
Ja. Genau, und da hast du ja dann technische Volkswirtschaftslehre
genau, studiert. Genau, einen Studiengang, den es heute nicht mehr gibt, aber ich sag mal, was ja sozusagen die Studiengänge an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät alle miteinander verbindet, ist, dass man eben Wirtschaftswissenschaften nicht isoliert oder losgelöst unterrichtet, sondern immer in Verbindung mit dem technischen Anteil. Mhm. Ich finde, gerade in der heutigen Zeit ist Informatik da eigentlich Gold wert, weil wir in eine Zeit reinkommen, wo wir, also wir erleben einfach eine neue industrielle Revolution durch die Digitalisierung, die ja nochmal viel mehr zugenommen hat. Und jetzt im Zeitalter von KI merken wir ja auch, das merkt man im Übrigen auch politisch, dass Daten eigentlich sozusagen eine neue Art Währung sind. Mhm. Und die wirtschaftliche Bedeutung davon zu verstehen und die Verbindung, das halte ich für ziemlich essentiell.
Mhm. Und es war ja auch in deinem Studiengang schon so damals, oder, dass Informatik eine wichtige Rolle gespielt hat. Deswegen die Frage ein bisschen so, was hat dir das eigentlich geholfen jetzt in deinem politischen Alltag auch, dass du diese interdisziplinäre Ausbildung so genossen hast?
Also ich finde, das Wichtige an der Ausbildung, gerade in dem Bereich, ist also zum einen jetzt mal übergewölbt, überhaupt mal abstrakt denken zu können, also erstmal breit ausgebildet zu sein. Ich merke, wie sehr ich, klar, also Politik ist nicht Wissenschaft. Das bedeutet, natürlich tauche ich selten in ein Problem, von meinem wissenschaftlichen Anspruch, was verstehen zu wollen, tauche ich eigentlich nie so tief ein, wie ich es zu Zeiten meiner Promotion gemacht habe. Mhm. Ist ja logisch. Sondern was mir hier viel hilft, ist die Breite. Also sozusagen zu wissen, du hast mal Rechnungswesen gemacht und kannst eine Bilanz verstehen und kannst verstehen, wie Kredite beurteilt werden. Du bist aber eben genauso in der Lage, gewisse makroökonomische Zusammenhänge zu verstehen. Du reist nach New York zur sogenannten High-Level Week in der UN-Generalversammlung, wo Fragen von Digital Governance besprochen werden. Und natürlich kann man sich zwar vieles in Vorbereitungen anlesen, aber wenn man natürlich ein technisches Verständnis mitbringt, wo es anfängt, Stromverbrauch von Prozessor. Also natürlich fragt man sich als junger Student, warum mache ich jetzt technische Informatik und gucke mir an, wie ein Schaltkreis aufgebaut ist. Aber dann natürlich schon zu verstehen, was heißt denn eigentlich Digitalisierung für Fragen der Nachhaltigkeit, für Fragen des Stromverbrauchs, für Fragen der Sicherheit. Das ist jetzt was, was ich hier auch täglich in meinem Job habe. Das bringt einem einfach viel, weil das einem, also mir gibt es auch eine höhere Sicherheit in dem, was ich jetzt tue, weil ich genau weiß, okay, ich hab ein Grundverständnis dessen und habe eine breite Aufstellung und bin eben auch in der Lage, im Zweifel abstrakt denken zu können. Mhm. Ich weiß, dass viele im ersten, zweiten Semester sich gefragt haben, warum müssen wir so viele Modelle lernen und warum ist eine technische Uni, wie eine technische Uni ist. Aber die Wahrheit ist, die Fähigkeit, abstrahieren zu können, ist etwas, was ich auch in meinem jetzigen Ding unglaublich schätze. Weil wenn man nicht mehr in der Lage ist, von einem Problem, sage ich mal, die wesentlichen Treiber zu identifizieren und zu sagen, okay, ich lasse jetzt mal gewisse Dinge beiseite und gucke mir sozusagen an, was sind die Grunddeterminanten meines Problems, dann erlebt man auch hier in der Politik schnell was, wo ich immer so das Gefühl habe, es ist ein Information Overflow. Mhm.
Und den sozusagen rauszufiltern und zu sagen, okay, auf was kommt es an? Da hat dir dieses Modelldenken viel geholfen, oder? Würdest du dann glauben, dass man das heute weiter so unterrichten muss? Oder müssen wir noch mehr Informatik machen oder noch mehr MINT-Fächer reinbringen, als es da in Karlsruhe war für dich? Oder war das schon als Volkswirtschaftsstudiengang schon sehr formal und ausreichend?
Ich glaube, der Formalisierungsgrad ist ehrlich gesagt sogar für mich weniger das Problem. Mhm. Der war gut. Im Nachhinein war natürlich die Grundausbildung gerade in Mathematik, die war hart. Aber es ist natürlich richtig, weil es dir ein ordentliches Grundwissen verschafft. Ich glaube, was ich in der heutigen Zeit, wenn ich mich im Nachhinein frage, was würde ich verändern? Sozusagen ein bisschen mehr die Vernetzung noch zwischen den einzelnen Fächern. Ein bisschen mehr Kommunikation. Warum ist das eine aus Fach A für Fach B sinnvoll? Das hat sich mir dann natürlich auch erst zum Ende des Studiums logischerweise erschlossen, auch in der Promotion, wo ich ja sowohl gerechnet habe als auch simuliert habe. Und was ich sehr zu schätzen wusste, ist einfach auch, also, was ich wichtig finde, den Leuten Handwerkszeug mitzugeben. Also wirklich einen Grundkurs in Programmieren. Man braucht es dann doch so oft. Mhm. Also man braucht es vielleicht nicht die ersten 2-3 Semester, aber spätestens bei einer Bachelor-Masterarbeit bist du froh, wenn du es kannst. Damals, wir haben bei Statistik relativ viel auf dem Papier gelöst und relativ wenig mit Statistikprogrammen wie R oder wie, was es da alles gibt, MATLAB und sonst irgendwas, was ich mir dann auch erst zu Diplomarbeitszeiten damals selbst beigebracht habe. Also da noch sozusagen den Leuten ein Add-on anzubieten. Also ich sage nicht weniger Theorie, aber das Add-on, okay, wie operationalisiere ich es jetzt? Mhm. Das ist, glaube ich, was, wo wir in die heutige Zeit stärker rein müssen. Aber insgesamt, man lernt halt den Wert oftmals erst zum Ende eines Studiums erkennen und zu schätzen. Also,
ja, manchmal auch erst danach, ne? Dann auch im Alltag.
Aber ich sage immer, in der Rückschau ist man dann um das Wissen froh.
Genau. Da ist ja vielleicht auch nochmal interessant, dass der neue Studiengang, du hast ja gesagt, den gibt es nicht mehr, der ist ja abgelöst worden von einem anderen Studiengang, der Digital Economics heißt. Da wird es ja ein bisschen versucht. Ich weiß nicht, hast du schon mal mit Leuten unterhalten, die jetzt
das überhaupt ein bisschen designt haben?
Gesurft. Okay. Da versucht man es ja, dass in allen möglichen Disziplinen auch das Digitalisierungsthema von hingestellt wird. Ich hoffe, dass es dann da gelingt. Würdest du schon denken, dass das auch die richtige Richtung ist wahrscheinlich? Dann?
Ja, also auf jeden Fall, denn also wir erleben halt heute bei jedem Produkt, also auch bei Industriefertigen, dass Digitalisierung halt brutal zunimmt. Und sozusagen der Wert von Produkten, da können wir uns, jetzt will ich keine Werbung machen als Regierungsmitglied, aber natürlich, ich meine, der Hauptwert bei den Teslas ist im Endeffekt, dass ständig Updates angeboten werden. Also der Tesla wäre ja ohne sozusagen das Software-seitige nur halb so viele Leute begeistern. Und deswegen ist es schon ein richtiger Schwerpunkt am Ende des Tages. Trotzdem finde ich es wichtig und das mag ich sozusagen an der Karlsruher Ausbildung, dass man sagt, Leute, egal welchen Studiengang ihr an der Fakultät belegt, ihr habt euren Informatikanteil, ihr habt euren Mathematikanteil, ihr habt euren Statistikanteil. Mhm. Sozusagen das als Grundidentifikation oder als gemeinsames Fundament finde ich wertvoll. Mhm.
Das gilt ja dann auch für die Wirtschaftsinformatik.
Genau, über alles deswegen spreche ich es ja an, zu sagen, dieses Fundament, das braucht man. Und ich glaube, das ist so ein bisschen identitätsstiftend für Karlsruhe an der Stelle. Mhm.
Ja, und du kommst ja extrem viel rum und die Frage, die wir uns so ein bisschen gestellt haben, siehst du in Ländern, eigentlich in anderen Ländern, dass man ganz anders umgeht mit diesen Challenges, die jetzt so aus dieser Digitalisierung, der KI jetzt neuerdings natürlich verstärkt auftreten? Und ich meine, wir wissen, wir sind nicht mehr Front, nicht mehr voll an der Front. Die Frage ist, was hast du da so für einen Eindruck? Sind es auch die baltischen Staaten, von denen hört man immer, sie sind stark digitalisiert? Du kommst ja immer wieder in Kontakt mit diesen Menschen.
Also man erlebt es vom, ich sag mal, im Kleinen wie im Großen. Das ist ganz witzig. Also natürlich wird ja auch Diplomatie digitaler. Also es ist von, sozusagen, was ich mit dem Kleinen meine, ist, wenn man dann guckt, okay, wir haben, ich bin in einem befreundeten Land, ich sag bewusst in einem befreundeten Land, wie haben die eigentlich ihre dienstlichen Handys aufgesetzt? Also sozusagen, ich will jetzt hier nicht aus Sicherheitsgründen auch nicht in die Details reingehen, aber zu gucken, okay, wer ist da more advanced und weniger advanced und wie löst ihr eigentlich das Problem, sicher kommunizieren zu können, wenn ihr unterwegs seid? Das sind so die kleinen Dinge. Dann geht es natürlich um die Frage, wie also Digitalisierung und KI ist ja auch in der Außenpolitik ein Thema. Wir haben hier eine Beauftragte für Cyberpolitik. Also Beauftragte ist AA Deutsche Unterabteilungsleiterin, wo wir uns auch mit Fragen von Digital Global Governance beschäftigen, mit Fragen von KI beschäftigen, mit Fragen der verschiedensten VN-Prozesse, die es dazu gibt
VN-Prozesse?
Also Vereinte Nationen, also Global Digital Compact als Stichwort, oder es gibt ja das High-Level Advisory Board on Artificial Intelligence beim UN-Generalsekretär angesiedelt. Also sagen, es ist aber auch Teil, also zum einen, wie gestalten wir das und wie nutzen wir Digitalisierung im Auswärtigen Dienst? Wir haben hier zum Beispiel Plattformen zur Datenhaltung selbst, also mit externen entwickelt. Wir haben ein System, Preview, Predict, Visualize, Evaluate, was wir quasi zur Krisenfrüherkennung mitnutzen, wo wir mit Big Data Methoden versuchen, besser zu werden und vor die Welle zu kommen bei Krisenvorsorgemaßnahmen. Und dann eben, das hast du angesprochen, so im Großen, also wie geht ein Land generell mit Digitalisierung um? Und da wird mir schon manchmal auch erschütternd rückgespiegelt, mein Gott, seid ihr Deutschen rückständig. Jetzt will ich kein Bashing betreiben, denn ich glaube, wir holen da eine Menge auf. Wir holen da eine Menge auf und da kannst du das Baltikum nennen, da kannst du arabische Staaten nennen. Du merkst es dann sehr oft bei so Fragen des Alltags, also automatisierte Grenzkontrolle oder kann ich eigentlich mein U-Bahn-Ticket mit dem Handy bezahlen? Also diese ganzen kleinen Fragen, wo man merkt, okay, das sind andere Länder natürlich viel stärker digitalisiert. Das sind meistens die Länder, die den Mut aufbringen, zu sagen, komm, ich setze das ganze Digitale einfach mal neu from the scratch auf.
Christoph und ich haben dieses Jahr so ein Editorial verfasst, auch in der Wiese, zur digitalen Demokratie, wo wir gesagt haben, wir haben diese ganzen Kenntnisse zu Informationssystemen und auch zur Wirkung von Informationssystemen und was bedeutet das eigentlich für die Demokratie einerseits in der Gefährdung, also als Polarisierungstreiber viel diskutiert, manchmal gar nicht so genau erforscht, beim Thema Desinformation, aber auch positiv, also was setzt man dem eigentlich entgegen? Und da würde mich interessieren, was du denkst, welche Rolle tatsächlich da auch ein Fach wie die Wirtschaftsinformatik spielen könnte, um die Demokratie zu schützen. Das ist ja auch für das Auswärtige Amt ein Thema mit der, also Desinformation zum Beispiel.
Also es kann insofern dazu beitragen, weil es dann natürlich einfach Verständnis auch, sage ich mal, auf einer technischen Ebene, also auf einer Informatikebene schult für Prozesse, die uns hier alle betreffen. Also wenn ich jetzt hier sozusagen überfliegend drauf gucke, du hast Desinformation erwähnt, wir sind hier innerhalb der Bundesregierung ja für, sozusagen in unserer so Zuständigkeit liegt Kampf gegen Desinformation, wenn er von außen kommt. Wir haben ja hier eine extra Arbeitseinheit auch im Haus. Und natürlich kannst du das nicht losgelöst betrachten von sozusagen technischen Eigenschaften diverser Plattformen, die du beobachten kannst. Wir betreiben das Auslands-IT-Netz der Bundesregierung als Auswärtiges Amt. Wir sind Flächenorganisation mit über 225 Auslandsstandorten. Wir haben hier im Haus eine eigene Cyberforensik, wo wir also teilweise auch Geräte unserer eigenen IT untersuchen und Anomalien feststellen können. Ich will das mal so kryptisch sagen. Digitale Souveränität, wo wir stark drüber diskutieren. Also ich habe vorhin unsere Preview-Plattform beispielsweise angesprochen, wo uns ganz bewusst war zu sagen, wir wollen Technik drin haben, die wir selbst überblicken können, wo wir auch sozusagen wissen, woher die Technik kommt. Also wesentlich in deutsche Technik. Ihr seht da hinten sieht man den hinten auf dem Balltisch diesen roten Apparat stehen.
Ja.
Da ist nur deutsche Technik verbaut in diesem roten Telefon, weil wir sicher gehen wollen, dass wenn wir geheim telefonieren, es halt auch wirklich geheim ist. Und sozusagen da, also es ist nicht so, dass ich das Telefon entwickeln würde, und da wird mir jetzt Wirtschaftsinformatik nicht helfen, aber ein Verständnis zu haben, warum es wichtig ist, dass ich sozusagen auch die Kontrolle über die Hardware dieses Geräts besitze, das ist einfach für uns zentral, weil das mir natürlich auch hilft, Dinge beurteilen und am Ende mitentscheiden zu können. Und das gilt halt für die Diskussion über, wie wirkt sich Digitalisierung auf Demokratie und Gesellschaft aus, also Desinformation, Trust, digitale Souveränität, die Frage, wie gehen wir mit Daten um, wie viel Datenschutz sozusagen muss sein und wo können wir smarte Lösungen finden. Dazu müssen halt Entscheiderinnen und Entscheider, oder ist es hilfreich, wenn die gewisse Vorahnung auch mit oder Vorerfahrungen mitbringen und eine gewisse Ausbildung als Hintergrund haben.
Und gerade in dem bei der digitalen Souveränität, jetzt als Staat hat man da die Möglichkeit, was zu konstruieren, was dann sicher ist, weil es aus deutschen Komponenten besteht. Aber in dieser Rivalität der Systeme merken wir ja auch, dass es eine Rivalität der Plattform und der Plattformökosysteme quasi gibt oder Informationssysteme. Wie kann sich denn da Deutschland oder auch Europa aufstellen? Also was kann man dem denn entgegensetzen?
Also wir werden ja kein eigenes Facebook oder irgendwie sowas bauen. Ich glaube, was wir machen können, ist zum einen, weil es nun mal ein Markt ist und ein Marktumfeld, das einfach international unbegrenzt ist, dass wir klare Leitplanken und Spielregeln setzen. Ich meine, beim Wort Regulierung kriegen ja die meisten irgendwie schon Gänsehaut. Ich glaube trotzdem, dass halt eine klare Regulierung auch vielen Marktteilnehmern einfach hilft zu wissen, welche Rechte und Pflichten gehen damit einher. Das erlebe ich übrigens auch international. Also in Europa wird über den EU AI Act viel stärker gescholten als im Ausland. Wenn man im Ausland sagt, ja, es ist ja gut, dass ihr euch auf was geeinigt habt und es ist nachvollziehbar, dieses Regelwerk. Ich muss das alles gut finden, aber ich kann sozusagen meine Marktbedingungen, die kann ich einschätzen. So, das andere ist natürlich die Frage technologischer Souveränität. Und da sind wir halt sozusagen in einem gewissen Spielfeld. Also das eine ist, ich sage jetzt mal ganz grob gesprochen, bei wirtschaftlicher Aktivität allgemein und bei den großen Sprachmodellen in der künstlichen Intelligenz ist am Ende, da dürfen wir uns nichts vormachen, eine Frage von Kapital. Die Europäer, ist mein Eindruck, sind beileibe nicht irgendwie blöder oder nicht so intelligent als andere. Aber wir merken es ja, der Zufluss von Kapital, also fürs Wachsen und Trainieren dieser Modelle ist halt einfach ein... Also wir reden halt schlichtweg über wirtschaftspolitische Faktoren. Da sind wir wieder beim Thema, sozusagen jetzt Informatik allein zu unterrichten, hilft dann halt auch nicht, ich brauche die wirtschaftliche Komponente. Ja. Das ist ja auch eins der Themen, denen sich jetzt die neue EU-Kommission widmen will, also mit einer Industriestrategie für Europa und der Frage, wie kriegen wir eigentlich genug Kapital sozusagen ins System rein. Und das andere ist eben, sage ich immer, die öffentliche Hand als Nachfrage. Also wie bauen wir denn eigentlich unsere Cloud-Systeme auf in der Bundesverwaltung? Wie bauen wir unsere sicheren Cloud-Systeme? Also ich muss ja nicht alles auf einer Cloud liegen haben, die für geheim und höher zugelassen ist. Gleichzeitig brauche ich aber sowas. Und darüber, über so eine Nachfrage schaffen wir natürlich auch technologische Möglichkeiten. Also niemand setzt sich ja hin und entwickelt in großen Spuren automatisch mal so eine Cloud oder stellt die einfach hin, sonst braucht die Nachfrage.
Ja. Und auch die finanziellen Mittel dann dazu.
Und die finanziellen Mittel, wir haben ja eine Digitalstrategie, sowohl als Auswärtiges Amt als auch als Bundesregierung, und ich meine, alle kennen die Situation momentan des Haushalts, aber da wird natürlich in den kommenden Jahren was kommen. Und da werden wir uns als Bundesregierung, was Digitalisierung betrifft, einfach unsere eigenen Arbeit auch noch stärker aufstellen. Das ist logisch.
Und gleichzeitig auf der regulierenden Seite oder auch zu der Bekämpfung von den Gefahren, da gab es ja jetzt nochmal auch einen Vorstoß von der Außenministerin zu sagen, gerade beim Thema Desinformation wäre es vielleicht auch klug, sich mit einer eigenen Agentur oder auch stärker auf Bundesebene aufzustellen. Was ist denn da die Rolle vom Staat beziehungsweise auch die Rolle der Zivilgesellschaft oder von Unternehmen?
Also sozusagen der Abholpunkt für mich jetzt aktuell, wir haben heute auch in Ausschüssen drüber diskutiert, es gab ja zu Beginn dieser Woche die öffentliche Anhörung, die ist einmal im Jahr des Parlamentarischen Kontrollgremiums mit den Leitern der Nachrichtendienste des Bundes, wo ja so deutlich wird, die Desinformationsgefahr auch durch Russland, die wächst. Und das erleben wir hier und an unseren Auslandsvertretungen tagtäglich. Jetzt haben wir beim Kampf gegen Desinformation und aber auch bei Hackerangriffen, bei Cybersicherheit natürlich immer ein Attributionsproblem, das teilweise sozusagen in einem Spannungsfeld zum Ressortprinzip wie eine Regierung aufgebaut ist, logischerweise steht. Wir werden jetzt innerhalb der Bundesregierung gemeinsam mit anderen Ressorts trotzdem da was aufsetzen. Also wir werden die Zusammenarbeit stärken. Wo das Auswärtige Amt selbst beteiligt ist, ist eben die Frage Desinformation im und aus dem Ausland, was wir uns verstärkt angucken. Wo wir auch unsere Auslandsvertretungen fit machen müssen zu kommunizieren. Was ist die Rolle des Staats dabei? Also zum einen müssen wir natürlich sozusagen hier heißt es so schön Trust in Society, was ich meine, ist sozusagen das Vertrauen in den Staat und seine Institutionen stärken. Dinge detektieren, Dinge auch öffentlich machen im Zweifel. Unser Job ist nicht, eine Wahrheitsagentur zu sein. Also ich kann jetzt nicht den Bürgerinnen und Bürgern sagen, das ist falsch und das ist wahr. Sowas werde ich nie gewinnen. Aber unsere Strategien sind halt im Wesentlichen Debunking und Pre-Bunking. Mit Debunking meinen wir wirklich das Aufdecken von Desinformationskampagnen, das schlichte Beschreiben der Kampagne, damit Bürgerinnen und Bürger im Wissen darum, wo kommt es her und wie wird es verbreitet, selbst eine Entscheidung treffen können, welchen Quellen und welchen Informationen vertraue ich. Und das andere, das merken wir, dass wir ganz anders und viel stärker auch im Auswärtigen Dienst als Auswärtiges Amt weltweit kommunizieren müssen. Das ist eine andere Arbeit, wie so eine klassische Pressestelle oder eine Öffentlichkeitsarbeit leistet. Und heutzutage kommt man da viel mehr in eine strategische Kommunikation. Wir haben sogenannte Lines to Take entwickelt hier im Haus, wo wir ganz bewusst versuchen, Kernbotschaften auch frühzeitig zu setzen. Und ich sag mal, die Rolle von Unternehmen ist ehrlich gesagt die, ich erwarte von Unternehmen eine Grundverantwortung und eine Grundansprechbarkeit. Das habe ich auch schon, wenn es auf mich Attacken war, ohne dass ich ins Detail gehen will, erlebt sozusagen, es ist immer die Frage, hast du im Zweifel ein rotes Telefon zum Unternehmen X, wo du sagen kannst, Leute, da läuft was auf meinem Account, was da nicht laufen darf. Und dann gibt es halt Unternehmen, da ist es innerhalb von 1-2 Stunden abgestellt und da gibt es entsprechende Response-Teams und wir wissen alle, dass jetzt bei einer großen Social-Media-Plattform der neue Eigentümer da eher das Personal in den Bereichen reduziert hat.
Vielleicht nochmal ein bisschen ein anderes Thema. Was hältst du eigentlich von Online-Wahlen? Jetzt mal mehr als Politiker, weniger vielleicht im Auswärtigen Amt, aber vielleicht gibt es auch gute Beispiele, die du irgendwoher kennst. Die chaotischen Zustände, die wir jetzt erlebt haben, gerade auch in Berlin, sprechen ja nicht unbedingt dafür, dass ohne online zuverlässiger ist.
Es schlagen da zwei Herzen in meiner Brust. Das eine Herz sagt, so eine Wahl ist was ganz Klassisches und es gehört dazu, am Sonntag ins Wahllokal zu gehen und so als Staatsbürger sich zu fühlen und das Gefühl zu haben. Und hab da auch schon die Kinder mitgenommen, wenn wir wählen waren und so, dass die schon wirklich merken, das ist so ein Hochamt der Demokratie, was wir hier ausüben. Und das finde ich irgendwie auch wichtig und ich finde es auch wichtig als Politiker, dass es zu einem gewissen Zeitraum stattfindet, dass wir nicht über eine Ewigkeit wählen. Wenn ich mit der Einstellung ins Baltikum gehe, lacht man mich aus. Und dann kommen die üblichen deutschen Fragen, wie ist es denn sicher, was ihr macht und das und jenes. Ich meine, die baltischen Staaten sind noch viel stärker Cyberattacken ausgesetzt durch Russland, als wir es sind. Und die Antwort ist ja, es ist sicher. Und die Demokratien in den baltischen Staaten sind ja im genauso gefestigten Zustand wie unsere. Also, deswegen glaube ich, das wird am Ende vielleicht wird es eine Generationenfrage sein, wo die sich entscheidet, wo sozusagen die Bürgerinnen und Bürger sagen, jetzt ist es Zeit und nur weil es immer so war, ändert sich's. Ich sehe es auf nahe Zukunft wenig kommen. Ich sehe es bei staatlichen Wahlen auf nahe Zukunft wenig kommen und wir erleben doch viel mehr im akademischen Bereich, sonst wo bei Verbänden, dass immer mehr Online-Abstimmungen kommen. Es geht bei der Hausverwaltung und der Eigentümerversammlung los, geht über irgendwelche Umfragen oder sonst was an einer Fakultät und dann nehmen wir es als selbstverständlich hin. Deswegen glaube ich sozusagen, dass der Trend schon in die Richtung gehen wird irgendwie.
Bei der Online-Beteiligung da ist, glaube ich, schon auch ganz spannend, dass ja die Grünen da ja auch zum Beispiel in Baden-Württemberg so ein bisschen ihre eigene Positionierung überdacht haben, eher weg von so klassischen Referenten hin zu auch Bürgerräten, um die Bevölkerung einzubinden. Was ist denn da deine persönliche Position, gerade auch im Hinblick auf so direktdemokratische Elemente?
Wir haben jetzt im Bundestag ja auch lange diskutiert über die Frage Bürgerräte. Wir hatten ja jetzt einen Bürgerrat zur Ernährung. Mhm. Ich finde es ein ganz gutes Instrument, weil es nochmal sozusagen das repräsentative Element von Demokratie ergänzt und andere Blickwinkel mit reinbringt und gleichzeitig klar macht, die Entscheidungshoheit liegt bei den gewählten Abgeordneten am Ende des Tages, weil ansonsten würden wir ja einen Wahlakt auch entwerten oder wenn wir mehrere gleichberechtigte Elemente schaffen, wird es da auch nicht so einfach.
Also du siehst da weniger Attraktivität für tatsächliche Online-Partizipationsverfahren. Also ich war in der Enquete-Kommission, da habe ich das damals das erste Mal erlebt und seitdem forschen wir auch ein Stück weit auf diesem
Gebiet. Also ich glaube, was wichtig ist mit Partizipation, ist sozusagen, dass Leute ihren Blickwinkel einbringen können, dass Leute ihr Wissen einbringen können. Darüber müssen wir reden. Es geht mir weniger um die Entscheidung, sondern vielmehr darum, Blickwinkel mitzukriegen, die sozusagen oftmals im politischen Prozess rausgefiltert werden oder unter den Tisch fallen. Mhm. Der klassische politische Prozess funktioniert halt nun mal so. Ich glaube, in Berlin kommen auf einen MdB 7 Lobbyistinnen und Lobbyisten. Ich habe überhaupt kein Problem mit Lobbyismus im Sinn von Interessensvertretung, aber klar ist Interessensvertretung, es können ja auch Verbände sein, es können ja auch Gewerkschaften sein, also es muss ja nicht immer das Unternehmen sein. Mhm. Trotzdem setzt Interessensvertretung ja immer eine gewisse Größe einer Organisation voraus, eine gewisse Professionalität. Wenn es ein Verband ist, trotzdem Verbandsmitglieder, die das Ganze finanzieren. Also ich will ja sagen, es ist ja nicht so einfach, dass Bürgerin A, B oder C einfach ihre Interessen direkt vertreten kann. Mhm. Wohlgemerkt über das Petitionswesen, aber jetzt in einem normalen Gesetzgebungsprozess nicht. Und ich glaube, da können Online-Beteiligungsformate und auch beispielsweise Bürgerräte durchaus eine sinnvolle Ergänzung darstellen. Mhm. Ja, ich glaube, da eben es eine Lücke gibt. Ja. Genau.
Mhm. Und das ist halt vielleicht der Effekt, den es in der Schweiz dann schon gibt, wenn alle Vierteljahr über vier Dinge abgestimmt wird, dann beschäftigen sich die Leute zumindest mit Politik, was ja bei uns vielleicht ein Stück weit fehlt. Und jetzt schieben wir es halt auf die Bürgerräte, aber das reizt mich noch nicht an, als Einzelperson tatsächlich mich um bestimmte Themen mal zu kümmern und inhaltlich auseinanderzusetzen. Sicher nicht immer mit allen, aber mit denen ich es möchte, mich auch.
Ich glaube, es ist eine Kultur, die wachsen muss tatsächlich. Genau. Also das ist bei uns, ich finde in der deutschen Gesellschaft, ohne jetzt lästern zu wollen, gibt es sozusagen so die Widersprüchlichkeit. Einerseits wird über die Politik gerne gescholten und andererseits gibt es sozusagen, glaube ich, ein bisschen das Verständnis, dass mit staatsbürgerlichen Rechten auch Pflichten einhergehen, mit einer Pflicht, meine ich, eine Pflicht, sich zu informieren. Mhm. Oder man kann nur eine wohl informierte Entscheidung treffen, wenn man halt wohl informiert ist. Mhm. Das muss wachsen. Ich glaube, das ist in der Schweiz über Jahrzehnte sehr gut gewachsen, wo einfach die Bürgerinnen und Bürger verstehen, ich bin Teil der Entscheidung, also muss damit einhergehen, dass ich mich auch informiere. Ob wir so einen Kulturwandel in Deutschland hinkriegen, also wir sind nun mal nicht die Schweiz und wir sind nun mal eine andere Gesellschaft, ob wir so einen Kulturwandel hinkriegen, das weiß ich nicht. Ich würde es mir wünschen, sozusagen, wenn es ein stärkeres Interesse gäbe an inhaltlichen Grundlagen für Entscheidungen.
Und vielleicht können wir es ja online ein bisschen mehr wecken, als zumindest zu bestimmten Treffen im Gemeindehaus abends um 7, wenn die
das meine ich damit.
Eltern die Kinder ins Bett bringen
müssen. Die Art und Weise, wie Politik gemacht wird. Und ich habe ja lange Jahre ehrenamtlich Politik gemacht und da bin ich froh, dass ich damals ein junger Student oder Assistent war, weil mit Familie wäre das schwierig abends.
Schon, gell? Ja. Das ist so.
Ich finde diese Perspektive auf die globale Politik auch im Vergleich zu dem, was hier passiert, super spannend, auch bei diesen Digital Government-Themen. Wenn du jetzt einer jungen Generation Wirtschaftsinformatiker in etwas mitgeben kannst, vielleicht als so Blick auf die Welt, in die sie treten, auch in die Arbeitswelt, in die sie treten. Was wäre das?
Meine einzige Antwort darauf wäre, ich würde allen raten, sich immer, also klar, wir leben in einer Welt, in der Unternehmen nur existieren können, wenn sie Gewinn machen. Ich will überhaupt nicht das wirtschaftliche Denken absprechen. Mhm. Aber wenn ich jungen Absolventinnen und Absolventen was mitgeben würde, ist es immer, bedenkt den sozialen Impact, den sozialen Effekt, den euer Geschäftsmodell, euer Handeln, euer Tun hat. Es muss gar nicht nur auf soziale Fragen sein, es können Fragen von Gerechtigkeit sein, es können Fragen von Zugängen sein, es können Fragen von gleichen Rechten von Menschen sein. das mitzudenken, ist, glaube ich, wichtig. Und sozusagen ein balanciertes Reden über Chancen und Risiken. Ich glaube manchmal, entweder blenden wir manchmal Risiken komplett aus, weil sie uns nerven, oder wir reden nur über die Risiken. Und beides ist nicht gut.
Dieser Podcast ist eine Produktion des House of Participation. Das HOP ist eine Initiative des FZI-Forschungszentrum Informatik. Musik kommt von Alex Stolze und dem Song German Desert. Alle Links zur Organisation, Themen und Personen findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr mehr zu uns und unserer Arbeit wissen möchtet, schaut vorbei unter hop.fzi.de.